Gratwanderung, der klimapolitische Podcast des Internationalen Studiengangs Politikmanagement zur Bundestagswahl 2021.
Dann ganz herzlich willkommen, Herr Röbekamp, bei unserer klimapolitischen Podcast-Reihe Gratwanderung des Studiengangs Politikmanagement an der Hochschule Bremen. Wir freuen uns sehr, Sie hier zu haben. Und ich möchte gleich einsteigen mit der Fragestellung: Wie sind die Ziele Ihrer Partei im Bereich Klimaschutz? Wir hören ja, es brennt im wahrsten Sinne des Wortes überall. Reicht das, was wir an Zielen haben?
Ja, vielen Dank, Frau Zimmelmann, auch für die Gelegenheit, über diese grundlegenden Fragen, die uns als Bremer CDU ja schon lange umtreiben und am Ende auch zur Einführung der Enquete-Kommission geführt habe, umtreiben. Und sie stehen auf unserer politischen Agenda ganz oben. Nicht so sehr in dem Wettbewerb, wer das ehrgeizigste Ziel verspricht, sondern eher in der Ideensammlung, wie wir ein möglichst ehrgeiziges Ziel auch tatsächlich mit Maßnahmen unterlegen und erreichen können. Also deswegen glaube ich, ist der Fokus in den letzten Wochen und Tagen durch die Flutkatastrophe in Deutschland, aber auch durch die Dürreperioden und Hitzewellen in anderen Ländern nochmal ganz oben auf die politische Agenda gekommen und da gehört es auch hin. Wir haben das Ziel, die Klimaneutralität möglichst bis 2040, so ist das Ziel unserer Klimaunion, dem ich mich auch anschließe, miteinander formuliert. Gesetzlich haben wir fixiert im Bundestag, dass es bis spätestens 2045 erreicht werden soll. Dazu gibt es die Zwischenziele. Bis 2030 sollen 65% Minderung der Treibhausgase erreicht werden und bis zum Jahr 2040, wenn nicht völlige Klimaneutralität, wenigstens 88%. Das sind schon aus meiner Sicht ehrgeizige Ziele, die die Menschen vor große Herausforderungen und unsere soziale Marktwirtschaft auch vor große Umbrüche stellen werden. Und deswegen verschreiben wir uns diesen Zielen, was natürlich nicht heißt, dass wenn es schneller geht, durch welche Entwicklung auch immer in den nächsten 10 oder 15 Jahren, dann gilt das natürlich auch für uns als evaluierbares Ziel, das schnellste zählt. Wichtig ist aus meiner Sicht eben auch, dass wir ständig darauf schauen, dass das, was wir als Ziel vereinbaren, eben auch mit den Anforderungen unserer sozialen Marktwirtschaft vereinbar ist. Das bedeutet, dass wir nicht über Verbote und Gebote reden wollen, sondern dass wir die Menschen in diesem Land bei dem Ziel, dieses Klimaziel zu erreichen, auch tatsächlich mitnehmen müssen. Und das wird nur funktionieren, wenn wir die Klimaschutzmaßnahmen ergänzen durch andere gesellschaftliche Maßnahmen, die dazu führen, dass die ehrgeizigen Klimaschutzziele auch tatsächlich erreicht werden.
Ja, dann sind wir schon ganz konkret bei den Maßnahmen und gehen wir mal ganz konkret zu Bremen. Welche drei wichtigsten Maßnahmen würden Sie für Bremen benennen wollen?
Naja, das, wenn wir von der Größenordnung ausgehen, muss man sagen, wir haben als eine der fünf größten Industriestandorte in Deutschland natürlich einen großen Anteil von industriellen CO2-Ausstoß, insbesondere durch die Stahlproduktion hier in Bremen am Standort mit dem ArcelorMittal Stahlwerk. Das werden Sie auch in der Enquete-Kommission gemerkt haben. Fast 50% unserer CO2-Emissionen gehen allein auf diese industrielle Produktion zurück. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der Bereich Stahl natürlich für unsere Volkswirtschaft sehr wichtig ist in Deutschland. Wir haben sehr viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten, aber viele unserer Industriezweige sind auch auf die Produktion von Stahl angewiesen. Und das Stahlwerk Bremen steht deswegen nicht nur europäisch, sondern international im Wettbewerb. Und wir sind das einzige Land, Deutschland ist das einzige Land, das einzige Industrieland, das so ehrgeizige klimapolitische Ziele hat. Es gibt andere Nationen, die haben auch ehrgeizige Ziele, aber das sind keine Industrienationen. Und das macht eben deutlich, dass einer der großen Transformationsprozesse, die wir bewegen müssen, die Umstellung solcher industrieller Produktion eben auf Klimaneutralität ist. Denn das ist der Treiber. Auf der einen Seite in der CO2-Ausstoß, auf der anderen Seite kann es natürlich auch der Treiber für Reduktion sein. Nach Schätzungen wird allein der Umbau auf Klimaneutralität des Stahlwerks in Bremen bis zu 2 Milliarden Euro kosten. Das ist ein Preis, den können wir im Rahmen der Produktion am Markt mit den Stahlwerken nicht refinanzieren. Und deswegen wird es darauf ankommen, dass wir EU-konform und wettbewerbsgerechte Bedingungen finden, um diesen Transformationsprozess durch öffentliche Programme zu unterstützen, sowohl in der Technologieförderung als auch in der direkten Förderung der notwendigen Maßnahmen am Stahlwerk selber. Die Industrieproduktion am Stahlwerk muss CO2-neutral werden und wir müssen uns als Staat dort auch finanziell engagieren. Dafür werde ich werben und mich einsetzen. Das kann Bremen nicht alleine stemmen, sondern das muss eine nationale Kraftanstrengung werden. Der zweite Teil ist sicherlich der Umbau, die Umsteuerung in Richtung regenerativer Energien. Das wird auch deswegen erforderlich sein, weil das, was wir uns vornehmen, insbesondere auch in der Mobilität, Umstieg auf Elektromobilität, aber auch andere Bereiche, da stellen wir fest, dass der Bedarf an Strom steigt und der wird auch weiter steigen, eben weil wir aus anderen Energieerzeugungen aussteigen. Und deswegen kommt es ganz entscheidend auch in Bremen darauf an, dass wir in der Stromerzeugung umsteuern. Und da haben wir in Bremen erheblichen Nachholbedarf in der Photovoltaik. Wir haben einen guten Anteil an privaten Grundstücken, die in der Erzeugung von Strom aus Sonne dabei sind. Aber wir haben einen riesen Rückstand, Entwicklungsrückstand an öffentlichen Gebäuden. Da ist in den letzten 5 Jahren sind nur 4 neue Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden installiert worden. Das ist einfach zu wenig. Das heißt, wir müssen ein bremisches Gebäudesanierungsprogramm haben, das die Photovoltaik in den Schwerpunkt nimmt und ein Programm, das auch die kommunalen Gebäude und die Landesgebäude eben mit Photovoltaik ausstattet. Das, was wir von den privaten Eigentümern verlangen, müssen wir als Staat vorleben und das betrifft die Photovoltaik. Und der dritte große Bereich aus meiner Sicht, der auch für CO2-Emissionen und Emissionsminderungen entscheidend sein wird, ist die Frage der Verkehrswende. Die wird nur dann gelingen, wenn wir nicht nur mit Geboten und Verboten arbeiten und irgendwelche Straßen willkürlich sperren, sondern die wird nur dann funktionieren, wenn wir den Menschen attraktive Angebote machen. Und attraktive Angebote bedeutet, dass wir auf jeden Fall einen ausgebauten und von der Taktfrequenz her verkürzten öffentlichen Personennahverkehr brauchen. Der muss attraktiv sein, damit die Menschen vom Auto auch auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Das ist insbesondere für Bremen und Bremerhaven ganz entscheidend, weil wir Pendlerstadt sind. Über 100.000 Menschen pendeln jeden Tag aus den uns umgebenden Nachbargemeinden nach Bremen ein. Und da ist die Anbindung teilweise noch schlecht oder gar nicht vorhanden. Und deswegen kommt es auf den Ausbau an, es kommt auf die Taktfrequenz an und ich glaube, es kommt auf Vernetzung an. Wir müssen die unterschiedlichen Verkehrsträger besser miteinander vernetzen. Wir können mehr digitalisieren. Ich glaube, wir können auch in unserer Arbeitswelt aus Corona lernen. Viel Homeoffice war möglich und ich bin dafür, dass Homeoffice auch viel möglich bleibt, denn das verhindert unnötige Wege. Die Digitalisierung kann uns darüber hinaus lernen, dass wir bestimmte Stoßzeiten entzerren, sowohl im öffentlichen als auch im individuellen Nahverkehr. Also der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs wird ganz entscheidend sein und die Mobilitätswende wird auch nur mit der Umsteuerung eben von Verbrennungsmotor auf Elektromotor und perspektivisch eben auf Wasserstofftechnologie, auch in der Fahrzeugtechnologie funktionieren. Aber auch das geht in Anbetracht der gestiegenen Strombedarfe natürlich nicht von heute auf morgen und auch nicht durch Gesetz, sondern nur, indem wir Anreize weiter schaffen, umzusteuern, den Verbrennungsmotor zu ersetzen, eben durch schadstoffarme Motoren. Das sind die 3 Bereiche, die ich für Bremen für entscheidend halte. Also in der Industrie, Emissionsminderung, insbesondere am Stahlwerk, im Verkehr, insbesondere ÖPNV-Ausbau und Attraktivitätssteigerung und in der Photovoltaik-Ausbau an Anlagen.
Ja, danke schön. Wie sehen Sie denn die Ziele bundesweit? Sind die für Sie deckungsgleich oder würden Sie die anders benennen?
Nein, bundesweit, glaube ich, müssen wir noch über andere Dinge reden. Da geht es natürlich auch darum, dass wir beispielsweise in Deutschland, das werden wir in Bremen und Bremerhaven alleine nicht erreichen können, eine nationale Wasserstoffstrategie auch tatsächlich umsetzen. Das ist die Zukunftstechnologie, die wir brauchen in Deutschland für die Energiewende. Und das bedeutet mit der Schaffung einer Wasserstoffagentur, einer nationalen Agentur, die alle Maßnahmen von der Forschung bis zur Realisierung dann auch bündeln und fordern soll, dass das ein ganz wesentliches Ziel ist. Das zweite Ziel wird sein, auch das geht nur im Bund, dass wir die Bepreisung ändern, also dass die Bepreisung sich stärker an den Emissionen ausrichtet. Dafür ist der CO2-Emissionshandel sicherlich das richtige Instrument in der Energieerzeugung schon genutzt. Aus unserer Sicht muss es auch für Wärme und für Mobilität solche Anreize geben. Das heißt, wir müssen echte Preise auf die Verbräuche legen und müssen dann im Gegenzug natürlich auch Entlastungen durchführen. Die EEG-Umlage brauchen wir dann nicht, wenn wir eine CO2-Bepreisung in der Strompreiserzeugung und auch in den Strompreisanwendungen haben. Also das ist die zweite Maßnahme neben der nationalen Wasserstoffstrategie, die ich für zwingend erforderlich halte. Ja, und wir müssen sehen, dass wir auch gegebenenfalls innerhalb der Europäischen Union übergreifend stärker noch die erneuerbaren Energien ausbauen. Wir haben in Deutschland von 2005 bis 2020 den Anteil der erneuerbaren Energien an den Stromverbräuchen von 10% auf 40% erhöht. Das ist ein Spitzenziel, aber es reicht nicht. Wir müssen den Anteil weiter erhöhen und das geht nur auch durch andere Maßnahmen, wie beispielsweise Photovoltaik, haben wir schon angesprochen, aber auch Wind spielt eine große Rolle, insbesondere hier im Norden. Das heißt, wir müssen mit unseren europäischen Nachbarn über eine vermehrte Nutzung von Offshore-Flächen auch für Winderzeugung, für Stromerzeugung aus Wind uns zusammentun. Und wir müssen das Repowering an Land ermöglichen. Das heißt, wir müssen die Bestandsanlagen auch öffentlich gefördert oder subventioniert durch Steueranreize umsteuern, um höhere Strommengen aus der gleichen Windproduktion hier erzielen zu können. Also auch da wird eine nationale Anstrengung in der Umsteuerung in die erneuerbaren Energien erforderlich sein.
Ja, ein ganzes Maßnahmenbündel. CO2-Bepreisung haben Sie genannt, ganz zentral. Würden Sie sagen, dass die Preise, die im Klimaschutzgesetz vorgesehen sind, reichen?
Das wird man sehen. Deswegen sage ich, wir werden das genau beobachten müssen. Also ich glaube, sie sind erstmal ein Anreiz zur Umsteuerung. Und genauso wie das Klima sich jedes Jahr verändert, finde ich, muss die Politik auch seine Maßnahmenpakete jedes Jahr evaluieren. Und wir haben diesen konkreten CO2-Bepreisungsvorgaben lagen bestimmte Berechnungen zugrunde. Die sind aber volatil, das gebe ich ganz offen zu. Es hängt sehr viel davon ab. Sie sind natürlich auch Corona-bedingt. Wir stellen ja gerade jetzt fest, dass wir einen exponentiellen Anstieg an Verbräuchen wieder haben, nachdem Corona in der Arbeitswelt und in der Unternehmerwelt und in der Industriewelt auf dem Rückzug ist. Das heißt, viel von dem, was wir letztes Jahr festgestellt haben, können wir nicht bedingungslos fortschreiben. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir diese Ziele uns jährlich anschauen und auch evaluieren.
Stichwort Wasserstofftechnologie. Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm, Klimaschutz und Wachstum, das geht zusammen. Als starker Satz, Sie sagen, Wasserstofftechnologie ist die Zukunftstechnologie. Denken Sie denn, dass wir in der Lage sein werden, diese Mengen an Wasserstoff zu produzieren, die wir in Zukunft brauchen werden? Und wie soll das gehen?
Ich glaube, dass das ein ehrgeiziges Ziel ist, aber dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass es so geht, wie manche unserer Mitbewerber in der politischen Debatte sagen, dass wir nur auf grünen Wasserstoff setzen. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, dass wir als einziges Industrieland nicht nur den Ausstieg aus der Kernenergie, sondern eben auch, wenn auch mit langen Restlaufzeiten, den Ausstieg aus der Kohle als letzten Fossil, also als fossilen Energieträger vereinbart haben. Kein anderes Land auf der Welt hat so ehrgeizige klimapolitische Maßnahmen. Und wenn wir dann jetzt auch noch ein ehrgeiziges CO2-Ziel da drauflegen, dann wird es eng werden und schwer werden, das mit Wasserstoff zu ersetzen, zumal die Technologie auch noch nicht ausgereift ist. Auch da ist, glaube ich, noch viel Bewegung drin. Anders als die Mitbewerber, glaube ich, aber es wird nicht nur mit grünem Wasserstoff geben. Ich bekenne mich ganz klar dazu, dass wir auch eine Zeit lang für eine Übergangsphase blauen Wasserstoff, also aus Gas gewonnenen Wasserstoff, brauchen werden. Es gibt auch Experten, die sagen, so schnell wie euch das in der Politik vorstellt, mit der Wasserstofftechnologie wird es sowieso nicht funktionieren, es wird länger brauchen. Aber auch da geht es mir natürlich darum, ehrgeizig zu bleiben, aber auch realistisch zu bleiben und zu sagen, genau wie Sie es eben eingangs gesagt haben, es muss wirtschaftlich auch umsetzbar sein und es muss realistisch sein. Und das wird nur auch unter übergangsweiser Nutzung von blauem Wasserstoff möglich sein. Das kann funktionieren, glaube ich.
Ja, soziale Ziele, umweltpolitische Ziele. Wo sehen Sie die 3 wichtigsten Zielkonflikte zwischen ökologischem und sozialem Ausgleich im Rahmen der Klimadebatte?
Ja, der erste Punkt ist, glaube ich, die Vereinbarkeit von ökologischen Anforderungen, die unstrittig sind, mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Wir werden uns die ehrgeizigen Klimaschutzziele, deren Realisierung nur leisten können, in Anführungsstrichen, wenn sie auch volkswirtschaftlich abzubilden sind. Das bedeutet, nehmen wir mal das Beispiel Automobilindustrie. Wir haben über 400.000 Menschen, die davon leben, dass wir in Deutschland Autos bauen und entwickeln und exportieren. Und wenn wir von heute auf morgen den Verbrennungsmotor verbieten oder abschaffen würden, hätten wir ein riesen soziales Ungleichgewicht in Deutschland mit hoher Arbeitslosigkeit. Das werden wir nicht schaffen können, dann sinkt auch die Akzeptanz. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir die Konversion möglichst 1:1 schaffen. Was meine ich damit? Das bedeutet, dass wir den Abbau beispielsweise an industriellen Arbeitsplätzen in Deutschland kompensieren müssen mit einem zeitgleichen Aufbau von Arbeitsplätzen im Bereich der erneuerbaren Energien. Wir haben in Bremerhaven schon mal erlebt, dass das gut funktionieren kann, als wir eine Zeit lang einen massiven Ausbau der Offshore-Windenergie hatten und daran teilgehabt haben und viele neue Arbeitsplätze da auch entstanden sind. Aber das passiert eben nicht über Nacht, sondern das braucht Zeit. Das heißt, ich werbe sehr dafür, dass wir schauen, dass das, was wir an energiepolitischen Maßnahmen miteinander verabreden, auch sozial in der Weise ausgeglichen wird, dass wegfallende Arbeitsplätze ersetzt werden. Der zweite Bereich ist die Bepreisung. Wir haben jetzt schon im internationalen Wettbewerb sowohl in den Unternehmensvergleichen als auch bei den Privathaushalten sehr hohe Energiekosten. Und auch da müssen wir darauf achten, dass die Menschen also vom Spritpreis bis zum Strompreis nicht überfordert werden. Und das bedeutet, wir dürfen die CO2-Bepreisung nicht oben auf die bestehenden Fördersysteme setzen, sondern sie müssen teilweise dann eben auch dazu führen, dass andere bisherige Umlagen wie die EEG-Umlage wegfällt, damit wir einen fairen Strompreis haben, der die Emissionen auch richtig abbildet, aber die Menschen und auch die Unternehmen in Deutschland nicht überfordert, insbesondere auch die energieintensiven Unternehmen. Weil auch das würde sonst zum Abbau der Arbeitslosigkeit führen. Ja, und das Dritte ist, Mobilität darf kein Luxus werden. Auch das wird uns vor große Herausforderungen stellen, wenn wir tatsächlich auch eine Mobilität, eine CO2-Bepreisung einführen und wir nicht Schritt halten können mit beispielsweise Umsteuerung von Fahrzeugflotten auf erneuerbare Energien, dann werden auch die Preise für beispielsweise das Straßenbahnticket oder Busticket steigen. Auch da werden wir darauf achten müssen, dass Mobilität nicht nur für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, sondern für alle bezahlbar ist. Das bedeutet, wir müssen zeitgleich eben über solche Maßnahmen wie ein 365-Euro-Ticket im öffentlichen Dienst, im öffentlichen Personennahverkehr nachdenken, über kostenlose Schülertickets. Auch das muss dazu dienen, sozusagen soziale Folgen von erhöhten Preisen entsprechend abzumildern.
Kostenloser Nahverkehr fordern ja viele. Was halten Sie davon?
Der ist ja nie kostenlos, denn der verursacht immer Kosten. Ne? Jeder Bus, der fährt, jede Straßenbahnfahrerin, die unterwegs ist, kostet Geld. Die Frage ist immer nur am Ende, wer es bezahlt.
Genau.
Und ich glaube, ja, wir müssen uns als öffentliche Hand stärker an diesen Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs beteiligen. Dafür bin ich auch. Aber ganz kostenlos bin ich der Auffassung, darf er auch nicht werden, weil auch das wäre nicht gerecht. Denn wir reden ja über klimagerechte Preise. Und der öffentliche Nahverkehr erzeugt auch Emissionen. Und deswegen finde ich, muss auch die Inanspruchnahme von öffentlichem Nahverkehr nicht bedingungslos kostenlos sein. Die Leute sollen schon überlegen, ob sie eine Strecke lieber mit dem Fahrrad oder lieber mit einem bezahlten Ticket im Bus unternehmen.
Ja, wir sind fast am Ende. Eine kleine Nachfrage hätte ich noch. Konversion der Arbeitsplätze. Kohleausstieg hat es ja gezeigt, wie sehr das auch die Gewerkschaften beutet in diesem Widerspruch. Erhalt der Arbeitsplätze kontra Umweltschutz. Sehen Sie da eine Möglichkeit, indem man eine generelle Verkürzung der Arbeitszeit anvisiert für die Zukunft, um aus diesem Wachstumszwang herauszukommen?
Also ich glaube, wir brauchen flexiblere Arbeitszeiten, nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt Arbeitsplatzabbau in bestimmten energieintensiven Bereichen, sondern einfach, weil sich das Leben der Menschen entsprechend verändert hat. Es gibt Menschen, die wollen länger arbeiten als bis 67. Es gibt Menschen, die fangen später an zu arbeiten. Es gibt Menschen, die wollen mehr Teilzeit. Also ich glaube, wir müssen als Arbeitsmarkt insgesamt flexibler werden. Deswegen bin ich auch strikt gegen die von unseren Mitbewerbern vorgeschlagenen festeren und starren Arbeitszeitregelungen. Ich glaube, dass wir in Deutschland mit unseren bisherigen Regelungen eigentlich gut gefahren sind und wir eigentlich mehr Flexibilität brauchen. Aber Arbeitszeitverkürzung ist ja das eine. Die Frage ist, wer bezahlt es? Also findet es mit vollem Lohnausgleich statt oder findet es entsprechend statt, indem man sagt, ich will statt 40, 30 Stunden arbeiten und dann noch 25% weniger verdienen. Ich vermute mal, gemeint ist eher voller Lohnausgleich. Und da muss man sich eben genau anschauen, dass wir in Deutschland natürlich unsere Arbeitsplätze nicht gefährden, indem wir den Faktor Arbeit zu teuer machen. Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich führt natürlich zu einer Verteuerung von Produkten. Und das kann dazu führen, dass wir unsere Wirtschaft auch überfordern und Arbeitsplätze gefährden. Das möchte ich nicht. Und deswegen glaube ich, das hört sich zwar gut an, wir fangen verloren gegangene Arbeitsplätze dadurch auf, dass wir in anderen Branchen die Arbeitszeit verkürzen und dadurch freie Arbeitsplätze schaffen. Ich glaube, dass das nicht so funktionieren wird, zumal, und das ist meine letzte Bemerkung auch dazu, wir in Deutschland ja ohnehin schon ein Fachkräfteproblem haben. Das heißt, wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, die Arbeitsplätze mit Fachpersonal zu besetzen, und zwar querbeet, vom Handwerk bis zum Industriearbeiter, vom kaufmännischen Angestellten bis hin zum Straßenbahnfahrer wird das schwer, in Deutschland die vorhandenen Arbeitsplätze zu besetzen. Und durch eine solche entsprechende Arbeitszeitverkürzung würden wir diesen Fachkräftemangel nur noch erhöhen. Und das hielt ich auch für ein falsches Signal.
Herzlichen Dank, Herr Röwekamp, für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Gefreut.
für die wertvolle Zeit, die Sie mir geschenkt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem Projekt und schöne Grüße an alle, die mit der Auswertung dieser Interviews beschäftigt sind und sich weiter mit diesen wichtigen Fragen beschäftigen. Vielen, vielen herzlichen Dank und alle guten Wünsche.
Das war Gratwanderung, der klimapolitische Podcast des Internationalen Studiengangs Politikmanagement zur Bundestagswahl 2021 mit Professor Dr. Beate Zimpelmann.